Der Geburtstag des Kapitalismus. Ein zehnteiliges Geburtstagsständchen von Monochrom. Teil 10. Katharina Schwarz liest Thomas Brandstätter.
1829. Die Mechanisierung der Arbeit. Zu den Grundvoraussetzungen des Kapitalismus gehört ein ganz bestimmter Umgang mit Zahlen. Damit man weiß, ob ein Ding mehr oder weniger wert ist, muss es mit anderen verglichen werden können. Dazu ist es notwendig, die Dinge auf ein gemeinsames Maß zu bringen. Das Messen und Zählen ist jedoch eine weniger triviale Angelegenheit, als man meinen könnte. Und die Herausbildung von heute selbstverständlichen Standards und Verfahren war nur unter bestimmten politischen und kulturellen Bedingungen möglich. So existierte etwa bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts kein anerkanntes Maß, um die Leistung einer Maschine zu evaluieren. Technische Apparate waren Einzelstücke, die von talentierten Erfindern für Fabrikanten oder Unternehmer angefertigt wurden und über deren Preis von Fall zu Fall entschieden wurde. Ob es besser wäre, auf die Nutzung der Wasserkraft zu vertrauen oder ob man lieber in eine Dampfmaschine investieren sollte, blieb eine unsichere Entscheidung, die nur schwer auf ein einheitliches Maß gegründet werden konnte. Die Pferdestärke, die von der Firma Boulton & Watt gewissermaßen als Werbetrick eingeführt wurde, konnte zwar einen ungefähren Vergleich zwischen mehreren Dampfmaschinen gewährleisten, war jedoch in keinem wissenschaftlich begründeten Maßverfahren verankert. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts jedoch führten zwei französische Ingenieure ein Maß ein, das heute noch jedes Schulkind zu lernen hat: die mechanische Arbeit. Definiert ist sie als Produkt einer Kraft und dem in Kraftrichtung zurückgelegten Weg. Die Formel ist allgemein gültig und abstrakt. Sie gilt in der ganzen Natur und gehört deshalb der Physik an und nicht etwa der Betriebswirtschaftslehre. Es ist jedoch nicht naturgegeben, dass eine physikalische Größe ein Maß für eine gesellschaftliche Einrichtung, nämlich die Arbeit, abgeben soll. Im Gegenteil, die Bildung dieses Begriffs war eine politische Intervention und ging von einer ganz bestimmten Vorstellung von der Gesellschaft aus. An der Schwelle zu einer neuen Organisationsform der Produktion wurde damit ein neuer Abschnitt in der Entwicklung des Kapitalismus eingeleitet. 1829 erschienen die beiden Bücher, in denen die mechanische Arbeit erstmals definiert wurde. Die Berechnung der Wirkung von Maschinen von Gaspard Gustave de Coriolis und der Kurs in industrieller Mechanik von Jean-Victor Poncelet. Zu dieser Zeit war der französische Staat damit beschäftigt, seinen wirtschaftlichen Rückstand gegenüber England aufzuholen. Man bemühte sich deshalb vermehrt, Maschinen in die Industrie einzubringen und die Produktionsstätten nach wissenschaftlichen Kriterien zu organisieren. Eine entscheidende Rolle dabei spielten die Ingenieure, die zu diesem Zeitpunkt ihre bis heute zentrale Rolle als Vermittler zwischen Wissenschaft, Technik und Ökonomie einnahmen. Während das Buch von Coriolis eine sehr abstrakte Theorie der Maschine im Allgemeinen enthielt, war das Werk von Poncelet explizit an Fabrikanten und Unternehmer gerichtet. Der Autor wollte Lehrsätze und Regeln liefern, die auf Probleme der Praxis unmittelbar angewandt werden konnten. In seinem Buch definierte Poncelet Arbeit als die Überwindung eines Widerstandes. Das Ziehen eines Wagens, das Heben einer Last, das Polieren eines Werkstücks, das Spannen einer Feder, all das war Arbeit. Arbeit war damit nicht länger eine dem Menschen vorbehaltene Tätigkeit. Tiere und Maschinen übten sie genauso aus wie Gewichte oder Federn, solange sie nur einen Widerstand überwanden. Dabei galt es aber zu beachten, dass die vom Agenten, der nun Motor genannt werden konnte, geleistete Arbeit immer nur ein Teil jener war, die er aufwandte. Ein Teil wurde nämlich immer von Widerständen zerstört, die nicht zur intendierten Wirkung selbst gehörten. Diese Verluste verdankten sich vor allem der Reibung, das heißt der Materialität der Bauteile, Übertragungsmechanismen und Werkzeuge. Um nützlich zu sein, musste Arbeit also nicht nur aufgewandt, sondern auch übertragen und angewandt werden, wobei es immer Verluste zu akzeptieren galt. Die Frage, die die Ingenieure beschäftigte, war nun, wie sich diese Verluste minimieren ließen oder wie der Nutzeffekt eines Motors optimiert werden konnte. An dieser Stelle wird deutlich, dass Coriolis und Poncelet weniger Physik betrieben als vielmehr Ökonomie. Sie bedienten sich eines physikalischen Begriffsapparats, um betriebswirtschaftliche Fragen zu behandeln. Wie lässt sich die Produktion von Menschen und Maschinen messen? Wie ihre Verwendung optimieren? Der Begriff der Arbeit war dabei keine Metapher. Er gab vielmehr ein Verfahren der Abstraktion an, das nicht zufällig dem für die kapitalistische Wirtschaft zentralen Verfahren der Tauschabstraktion ähnelte. Die Kategorie der Arbeit sicherte die universelle Vergleichbarkeit der Leistung verschiedenster Agenten. Tiere, Menschen, Maschinen und Naturkräfte, alle konnten nun miteinander verglichen werden. Die daraus resultierende Analogie von mechanischer Arbeit und Geld wurde in den zeitgenössischen Lehrbüchern explizit hergestellt. Arbeit ist das, was bezahlt werden muss, schrieb etwa Poncelet. Die Konsequenzen des neuen Maßes mechanische Arbeit waren vielfältig. Erstens konnte man nun den Anspruch erheben, ein allgemeingültiges und objektives Maß für die Bezahlung von individuellen Arbeitskräften zu besitzen. Nicht mehr traditionelle Übereinkünfte zwischen verschiedenen Gesellschaftsgruppen und Aushandlungen innerhalb der Arena des Politischen sollten von nun an die Höhe der Löhne bestimmen. Vielmehr wollte man von sozialen und kulturellen Verhältnissen absehen und die physikalische Formel als alleinigen Maßstab für die Bezahlung der von einem Individuum geleisteten Anstrengung heranziehen. Unter dem Blickwinkel der Ingenieure war die Arbeit keine gesellschaftliche Tätigkeit, sondern ein natürlicher Vorgang von geradezu kosmischer Tragweite. Überhaupt keine Wirkung kann ohne Arbeit, das heißt ohne Aufwand von Kraft entstehen, schrieb Poncelet. Die ganze Natur arbeitet. Diese Naturalisierung öffnete zweitens auch die Karriere für einen Begriff, der das ganze 19. und frühe 20. Jahrhundert beschäftigen sollte. Die Müdigkeit. Denn jeder lebendige Motor zeichnete sich dadurch aus, dass er nur eine begrenzte Arbeitsleistung pro Tag erbringen konnte. War diese aufgebraucht, musste er sich durch Ruhe und die Zufuhr von Nahrung wieder regenerieren. Auch hier waren es ökonomische Fragen, die diesmal weniger die Physik als vielmehr die Physiologie beschäftigen sollten. Was ist die maximale tägliche Arbeitsleistung eines Menschen? Wie lässt sich der Augenblick der Erschöpfung hinausschieben und die Arbeitsleistung vergrößern? Drittens hatte der Begriff der mechanischen Arbeit eine Entintellektualisierung der Arbeit zur Folge. Oder anders gesagt, um Wägen zu ziehen, Lasten zu heben oder Federn zu spannen, braucht man nicht denken zu können. Die menschliche Tätigkeit war auf eine körperliche Anstrengung reduziert, die weder Ausbildung noch Geschicklichkeit erforderte. Arbeitsvorgänge konnten nun dergestalt in Einheiten zerlegt werden, dass jeder Schritt als einfache, repetitive Handlung durchgeführt werden konnte. Der Arbeiter wurde nun wirklich zum Automaten, der nur noch die von den Ingenieuren vorgegebenen Befehle zu befolgen hatte. Dank seiner hier skizzierten Konsequenzen bereitete der Begriff der mechanischen Arbeit das Erscheinen eines neuen Wissensobjekts vor, das genau am Schnittpunkt von Wissenschaft, Technik und Ökonomie angesiedelt war. Die Fabrik. Nur wenige Jahre nach den Büchern von Poncelet und Coriolis erschienen in England zwei Werke, deren zentrales Thema das Fabriksystem war. Charles Babbage's Die Ökonomie der Maschine und Andrew Ure's Philosophie der Manufaktur. Beide Werke fanden schließlich einen eifrigen Leser in Karl Marx, dessen Einsichten in die Struktur des Kapitalismus sich ganz entscheidend den Analysen der Ingenieure verdankten. Der Begriff der mechanischen Arbeit, wie er 1829 von Poncelet und Coriolis erfunden wurde, hat also nicht nur die Praxis der Arbeitsorganisation verändert, er hat es auch möglich gemacht, das kapitalistische Produktionsverhältnis überhaupt erst als Objekt eines positiven Wissens zu konstituieren.
Text Thomas Brandstätter. Thomas Brandstätter ist Wissenschaftshistoriker und arbeitet zurzeit an einer Kulturgeschichte der mechanischen Arbeit. Er hat in Wien Philosophie studiert und ist nun Doktorand an der Bauhaus-Universität Weimar. Seine Publikationen umfassen Themen wie die Dispositive der Beobachtung in der Astronomie, Betrüger in der Royal Society und Projektemacher im Deutschland des frühen 18. Jahrhunderts. Nach Aufenthalten in Cambridge und Paris lebt und arbeitet er nun in Wien. Sprecherin Katharina Schwarz. Katharina Schwarz, geboren 1980 in Wien, hat dort auch den Anfang eines grund- und integrativwissenschaftlichen Studiums genossen. Seit 1998 arbeitet am Theater in Wien und Berlin, zunächst hauptsächlich als Regieassistentin, zum Beispiel Wiener Festwochen, Schaubühne Berlin, Burgtheater Wien. Mitbegründung der Theatergruppe Sonntagsclub. Seit 2002 auch selbst auf der Bühne und vor der Kamera tätig, zum Beispiel eigene Produktionen der Gruppe Sonntagsclub, Die Theater Konzerthaus, Kosmos Theater, Kurzfilme der Filmakademie Wien. Außerdem regelmäßiges, lebenserhaltendes Kellnern in einer total szenigen Innenbar in Wien, Margareten.